Ja, ich würde sagen, der HFC braucht Siegermentalität. Das ist jetzt das Wichtigste, um eben so eine Serie zu starten. Sie müssen jetzt punkten wie ein Aufsteiger, also im Schnitt sollten es 2 Punkte sein, dann hätten wir mal bei 6 Spielen 12 und dann wäre es auch ganz schön knapp. Also musst eigentlich fast einen Schnitt von 2,5 Punkten machen. Also sagen wir es ganz einfach wie Jonas Niedfeld, am besten alle 6 Spiele gewinnen. Das klingt aussichtslos, aber ich glaube nach wie vor dran.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge des Badkurvenverstehers. Am Mikrofon sind wie gewohnt Marius Rudolph und Stefan Weitling.
Hallo. Ja, Stefan. Guten Morgen und lass mich kurz mal reingrätschen. Wir sind nämlich heute bei einer Premiere dabei und zwar erstmals Badkurvenversteher am Trainingsplatz. Stefan Reisinger kommt gerade, ist im Zwiegespräch mit Meres Genderovic. Vielleicht ist das die Formel, wie man einen Sieg holt bzw. ein Tor erzielt. Guten Morgen, Herr Reisinger. Willkommen im Badkurvenversteher, der MDR-Podcast rund um den HFC.
Guten Morgen. Kurz vorm Training. Voller Fokus aufs Training.
So muss es sein.
Dass wir am Samstag erfolgreich sind.
Wunderbar. Okay. Viel Erfolg dabei.
Ja, schauen wir uns gleich an. Jetzt geht es nämlich hier gleich los mit unserer Folge. Wir sind also live dabei, werden immer mal gucken, was denn hier so passiert und euch auch dabei auf dem Laufenden halten. Dabei aber natürlich auch noch weiterhin sprechen über die aktuelle Lage beim HFC. Nochmal ein bisschen zurückgucken auf Ulm, nochmal ein bisschen vorausschauen auf das nächste Spiel gegen Viktoria Köln und natürlich auch versuchen, mit den Fans dann immer mal wieder ins Gespräch zu kommen.
Und einen Fan müssen wir eigentlich mal ganz kurz erwähnen, das ist Helga Nofke, Edelfan beim HFC. Sie hat sich schon ihren roten Stuhl hingestellt, von dem sie aus das Training beobachten wird.
Zu dem Verein stehst, das ist, natürlich. Das ist wirklich schön.
Helga Nofke lobt hier gerade Torwart Philipp Schulze für seine herausragende Leistung.
Für seinen HFC. Dieses DFB-Spiel, was ja auch für ihn wichtig wäre, absagt und er hier weiterspielt bei uns und unseren HFC unterstützt. Und das wird vielleicht doch noch schaffen mit seiner Hilfe.
Ich glaube, wir schaffen das.
Ich glaube es auch.
Ist die Zuversicht noch groß?
Hundertprozentig. Bis zum letzten Tag. Bis zum letzten Tag. Entweder die Lichter gehen aus, was ich nicht glaube, aber solange stehe ich da hinten drin und gebe mein Bestes.
Davon bin ich auch.
Wir klinken uns mal ganz kurz raus. Helga Nofke hat bestimmt noch ein paar Botschaften mehr übrig für Philipp Schulz. Das kann ein bisschen dauern. So, inzwischen kommt auch Marvin Adjani zusammen mit Kapitän Jonas Niedfeld. Deutlich entspannter als nach dem Spiel gegen Ulm, als er schon sehr angefasst war. Da können wir auch noch drüber reden, aber jetzt machen wir erstmal weiter im Programm.
Genau, wir gehen noch mal ein bisschen genauer auf die Situation aktuell beim HFC ein. Ihr werdet es alle wissen, werdet es gesehen haben. Der HFC hat bei noch 6 ausstehenden Spielen 5 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Der von uns so viel besprochene 16. Tabellenplatz. Wenn du hier jetzt die Spieler siehst, fällt dir dann auf? Hast du das Gefühl, ihr geht es gerade ganz ernst zu? Hier ist gerade schon Abstiegskampf.
Oh, ich glaube, es muss gar nicht ernst zu gehen. Ich finde es eigentlich gut, dass die Stimmung gelöst ist. Jetzt kommt Enrique Lofolomo. Den sagen wir natürlich auch mal guten Tag oder guten Morgen. Guten Morgen, Enrique Lofolomo.
Alles gut.
Alles gut?
Ja, und selbst?
Sehr gut. Geht's mir. Freut mich. Wie ist die Zuversicht?
Super.
Ihr strahlt hier alle sozusagen. Die Niederlage gegen Ulm ist aus den Knochen.
Was heißt aus den Knochen? Aber wir müssen weitermachen und richten den Blick nach vorne.
In diesem Sinne, viel Erfolg dabei. Marius, sorry, ich muss immer reingrätschen, aber es ist viel los. Auch Torin Lindenhahn ist gerade gekommen. Also jetzt, da siehst du sein Auto. Er steigt auch wieder ein. Wollen wir ihn auch noch mal kurz abgreifen, bevor er abfährt?
Na klar, lass hingehen.
Dann gehen wir ganz kurz über den Parkplatz direkt zu Torin Lindenhahn. Motor wird gleich gestartet. Wir müssen uns beeilen. Ja, er wartet, er wartet. Er weiß und lässt ganz kurz die Scheibe vielleicht runter. Kannst du kurz die Scheibe runterlassen? Kannst du eine Tür aufmachen? Torin Lindenhahn, willkommen live im Badkurvenversteher.
Servus.
Kennst du den eigentlich noch, den MDR-Podcast?
Ja, sagt mir noch was, ja. Gab's doch eine Zeit lang.
Oder gibt's immer noch? Gibt's immer noch. Ey, ey, ey. Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen. Also, kurze Frage. Warum bist du heute mit dabei beim Training? Hast die Jungs das auch nochmal begrüßt?
Ja, ich war gestern in der Geschäftsstelle tatsächlich arbeitstechnisch unterwegs und hatte mit dem Trainer gestern mal gesprochen, hat sich gestern mal vorgestellt, fand ich sehr, sehr cool. Und habe halt auch mal gesagt, dass ich gerne mal wieder vorbeikommen wollen würde oder auch mir das mal wieder angucken würde, gerade weil die Situation nun mal ist, wie sie ist, leider. Und ja, und ich kenne ja noch ein paar Jungs und das ist ja das Schöne.
Wie ist deine Zuversicht in Bezug auf den Klassenerhalt?
Ja, eine gute, wenn du jetzt versuchst, irgendwie 3 Punkte jetzt zu holen, egal wie das am Ende geschieht, ja, dass du versuchst, alles da reinzuhauen und zu sagen, okay, komm, wir tun jetzt alles dafür, dass wir die 3 Punkte holen und dann sieht es auch wieder gut aus. Dann hast du auch die Möglichkeit, gegen Bielefeld, die du ja auch noch als direkten Konkurrenten hast, da auch nochmal zu punkten, am besten vorher noch und dann kannst du sowas auch schaffen.
Diese Zuversicht ist, glaube ich, ganz wichtig, ist auch überall zu spüren. Vielen Dank erstmal, gute Heimfahrt. Oder wo geht's eigentlich hin jetzt?
Ja, ich gucke jetzt erst noch ein bisschen zu und dann geht's später nach Hause wieder. Ja.
Alles klar, danke. Sehr gut. Wir machen erstmal weiter. Marius,
Genau, und wir gehen jetzt wieder zurück zum Trainingsplatz. Und dabei, Stefan, habe ich eine Frage für dich. Pass auf. Der Kollege Raphael Krass aus unserer Online-Redaktion von Sport im Osten hat sich mal die Arbeit gemacht und geschaut, ob es schon mal einer Mannschaft in der dritten Liga gelungen ist, 6 Spieltage vor Saisonende einen 5-Punkte-Rückstand aufzuholen. Was denkst du? Hat es schon mal geklappt?
Ja, ich glaube, es war Karl Zeissner damals unter Kwasniok. Ich habe auch das letzte Spiel damals zusammengefasst. Für die Sportschau weiß ich noch, da hatten die so eine Tabelle ins Leben gerufen, also für die letzten Spieltage. Und da waren sie permanent Tabellenführer und es hat die Mannschaft so gepusht, dass sie das am Ende wirklich geschafft haben.
Okay, ich glaube, der Abstand war dann nicht ganz so groß.
Ach, das weiß ich natürlich nicht.
Deshalb, es gab tatsächlich einen anderen Fall noch, wo es geklappt hat. Also die dritte Liga SIP gibt es seit 2008. Der HFC ist seit 2012 dabei, Saison 2012-2013. Und genau eben in dieser ersten Saison des HFC waren es die Stuttgarter Kickers. Die hatten 5 Punkte Rückstand, auch am 32. Spieltag auf Babelsberg war es damals. Und die haben es noch geschafft. Das ist allerdings auch wirklich das einzige Mal, dass es bisher geklappt hat. Ist jetzt die Frage, ob das den HFC-Fans und den Spielern Mut machen würde, wenn man ihnen das jetzt erzählt?
Also ich würde es einfach ausblenden, denn Statistiken sind in der Situation Schall und Rauch. Die Mannschaft muss sich selber irgendwie motivieren.
Ich finde, es gibt trotzdem nochmal einen Einblick, dass es wirklich auch eine sehr, sehr schwierige Situation gerade
ist. Sehr ernst auf jeden Fall.
Auch in diesen 2008, 16 Jahre, die es jetzt die dritte Liga schon gibt, wirklich nur einmal geklappt hat. Ein paar Mal sind dann auch die 17. noch drin geblieben, weil dann halt noch Mannschaften rausgeflogen sind, wie Türkgücü, wir erinnern uns, oder Meppen, die irgendwie auch mal zurückgezogen haben. Oder also es gab so ein paar Fälle, wo es dann auch noch auf anderem Weg geklappt hat. Da wollen wir jetzt nicht drauf hoffen. Ich habe auch schon im Forum gesehen, dass jemand geschrieben hatte, naja, wenn Schalke absteigt, die haben ja keine Lizenz für die dritte Liga dann eventuell. Da könnte es ja auch noch klappen, aber wir wollen uns mal nicht darauf verlassen, dass es auf diesem Weg noch funktioniert.
Das wäre der letzte Rettungsanker, aber hast recht.
Trotzdem, wenn man jetzt die Statistik sieht, könnte man ja sagen, naja, der HFC könnte schon so ein kleines Wunder gebrauchen. Siehst du das auch so?
Ja, ich würde sagen, der HFC braucht Siegermentalität. Das ist jetzt das Wichtigste, um eben so eine Serie zu starten. Sie müssen jetzt punkten wie ein Aufsteiger, also im Schnitt sollten es 2 Punkte sein. Dann hätte man bei 6 Spielen 12 und dann wäre es auch ganz schön knapp. Also musst eigentlich fast einen Schnitt von 2,5 Punkten machen. Also sagen wir es ganz einfach wie Jonas Niedfeld, am besten alle 6 Spiele gewinnen. Das klingt aussichtslos, aber ich glaube nach wie vor dran.
Ja, dann sollte man es auf jeden Fall schaffen. Ne? Auch wenn man natürlich darauf angewiesen ist, dass die Konkurrenz auch irgendwie mitspielt, weil das haben wir auch schon festgestellt, aus eigener Kraft kann es der HFC ja eigentlich nicht mehr schaffen. Trotzdem, Stefan Reisinger hatte nach dem Spiel gegen Ulm mehrfach betont, der Glaube ist noch da. Also er glaubt immer noch daran, dass das alles noch möglich ist. Was soll er auch anderes sagen, ehrlich gesagt? Ist der Glaube bei dir auch noch da?
Ja, also ich will das auch so stehen sehen und will jetzt nicht mit Pessimismus um mich werfen, auch wenn das so schön einfach wäre. Klar, wir haben es gesagt, die Situation ist extrem schwierig, aber die Mannschaft hat auch in dieser Saison gezeigt, dass sie Spiele gewinnen kann. Es waren schwere Gegner, die man geschlagen hat. Dynamo Dresden, man hat Ulm geschlagen im Hinspiel. Es gab tolle Siege, auch zu Hause gegen Viktoria Köln, die damals mit 2-0 besiegt wurden. Und man hat es einfach nur zu wenig gezeigt. Aber warum soll das jetzt nicht nochmal passieren? Klar, es ist nicht so wahrscheinlich, aber warum nicht?
Ein Spiel, was der HFC nicht gewonnen hat, war das Spiel gegen Ulm. Lass uns da auch noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Du warst die letzten Tage in Wien unterwegs und ich glaube auch, als der HFC gegen Ulm gespielt hat, auch in Wien. Wie schwer war es, das Spiel dort zu sehen? Gab es eine HFC-Fankneipe?
Nee, aber die Internetverbindung war gut im Hotel. Also ich habe es mir angeschaut mit meinem Papa zusammen. Also wir mussten schon sehr geduldig sein, haben lange gewartet auf die erste Torchance und haben eigentlich umsonst gewartet, denn es gab gar keine. Ja. Ja, also da hat auch der Kapitän Jonas Niedfeld bei Magenta einen guten Satz gesagt. Er hat sofort diese Spielanalyse gegen Ulm beiseite geschoben und hat gesagt, wir müssen jetzt nach vorne schauen und das können wir jetzt nicht machen. Wir gucken natürlich nochmal genau auf Ulm, aber ich fand das eine gute Reaktion, weil es natürlich kein gutes Spiel war. Punkt.
Genau, die Reaktion danach war gut, aber hat dich der Auftritt überzeugt?
Naja, sagen wir mal so. Also Ulm ist natürlich eine bockstarke Mannschaft. Die haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren, beziehungsweise in diesem Jahr, Entschuldigung, in diesem Jahr genau, 2024, ja. Noch kein Spiel verloren. Und ich muss auch sagen, dass ich und auch, glaube ich, die Fans der Mannschaft jetzt mit dem Trainerwechsel nochmal 9 Kredit eingeräumt haben. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie fußballerisch glänzen, aber ich hätte mir dann doch erwartet, dass sie einfach vorne mehr Durchschlagskraft entwickeln und ihre Schüchternheit ablegen. Weil ich hatte das Gefühl, Ulm hat erkannt, wenn man den HFC stresst, wenn man sie hoch anläuft, dann wählt der HFC nur den langen Ball als Mittel, weil man eben Angst hatte, vorsichtig war, bei einem Ballverlust in die schnellen Konter der Ulmer zu laufen. Aber das ging bis zum Elfmeter gut, ja. Aber danach muss es eben einen Schritt weitergehen, gerade im Abstiegskampf. Da hätte dann auch einfach mehr Mumm gezeigt werden müssen, dass man doch mal ins 1-gegen-1 geht. Denn wenn der Mannschaft hoch anläuft, dann bieten sich dahinter immer Räume. Klar kann man die mit einem langen Ball erreichen, aber noch besser und zielsicherer mit einer guten Kombination. Das ist jetzt hier leichter Hellquatsch bei 17 Grad in der Sonne am Trainingsplatz, aber sind wir ehrlich, eine Ecke nach 90 Minuten ist trotzdem zu wenig und keine echte Torchance. Ist auch zu wenig.
Stefan Reisinger hatte danach trotzdem gesagt, er kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die hätten alles rausgehauen. Siehst du das auch so? Also ich muss sagen, mich hat das nicht überzeugt. Also es war wieder wie gegen Regensburg und ehrlich gesagt, ich fand es sogar noch schlimmer. Also dass man wirklich hinten raus nicht das Gefühl hatte, da wird jetzt nochmal alles reingeworfen. Es wurde oft gesagt, okay, das erste Tor, doofer Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeit, das zweite Tor, doofer Zeitpunkt, weil das auch wieder in so einer Drangphase dann, naja, mehr oder weniger passiert ist. Also auch so ein bisschen der Genickbruch, hatte, glaube ich, Niklas Kreuzer nach dem Spiel gesagt. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da hinten raus nochmal alles reingeworfen wurde, weil auch zwei Tore kann man ja auch dann doch schnell mal noch schießen, auch wenn es gegen Ulm geht und dann hatte man zumindest einen Punkt gehabt.
Ja, also das ist schwer für mich, das genau zu beurteilen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft sich jetzt ergibt, aber sie haben es eben nicht klar strukturiert davon bekommen und Ulm hat es einfach verdammt gut wegverteidigt. Das Problem war einfach, dass beim HFC das Selbstverständnis gefehlt hat. Also ich glaube nicht der Wille, sondern das Selbstverständnis, mal was zu versuchen, mal an die eigene Stärke zu glauben, der war nicht da, dieser Glaube. Und leider war auch keiner da, der die Mannschaft dann auch in dieser Situation wirklich geführt hat, der mit einer Aktion vorangegangen ist. Und deshalb hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft eher erstarrt ist vor Ulm und eben nicht willenlos war, aber wirkungslos.
Du hattest vorhin auch gesagt, du kannst es ihm jetzt auch nicht so richtig vorwerfen gerade. Es ist das erste Spiel für ihn gewesen, ja auch nach einer kurzen Zeit, die er dann auch trainieren konnte. Aber muss das jetzt nicht gerade eigentlich egal sein?
Ja.
Das ist richtig, ne?
Ja, also, ja.
Und dann lass uns zu was anderem kommen. Ich habe mich gefragt, wie kommt Stefan Reisinger bei den Spielern an? Hast du da schon was gehört?
Ja, also nach außen offiziell natürlich positiv. Also er ist ein sehr kommunikativer Mensch. Er hat auch mit den Fans, haben wir gerade gesehen, das Gespräch gesucht, auch mit Dieter Reit, der hier immer als Kiebitz da ist. Du hast mich nach den Spielern gefragt. Also ich habe das Gefühl, ja, er wirkt positiv mit seiner Art, aber nach diesem Spiel gegen Ulm ist natürlich auch bei den Spielern, glaube ich, jetzt nicht die Überzeugung nochmal ins Unermessliche gestiegen. Sie werden einfach gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Und daran wird auch Stefan Reisinger gemessen. Denn wenn er Erfolg hat, dann glaubt eine Mannschaft dran. Wenn er keinen hat, dann zweifeln vielleicht manche.
Dann werde ich jetzt mal ein bisschen unfair und stell mal die These in den Raum. Genau, das mache ich. Du musst darauf antworten. Das ist immer das Gemeine. Pass auf, ich sag dir, wäre der HFC nicht vielleicht doch besser dran gewesen, wenn man es rhetoristisch behalten hätte? Ich muss sagen, der Auftritt gegen Ulm, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, hat mich weniger überzeugt als der gegen Regensburg zum Beispiel, noch als die davor.
Meine Antwort, ich bewerte einen Trainer nach 3 Spielen. Marius Rudolph.
Okay, also müssen wir jetzt noch warten gegen Viktoria Köln und gegen Ferl und dann wissen wir Bescheid.
Dann wissen wir Bescheid. Dann gibt es eine klare Antwort.
Schreibe ich mir auf den Zettel, fraglich dann nochmal. Aber wie gesagt, zugegeben, Stefan Reisinger hatte bisher kaum Zeit, was zu verändern. Ne? Die erste richtige Trainingswoche ist ja jetzt eigentlich auch diese Woche, die jetzt ja auch schon fast wieder rum ist. Letzte Woche durfte er erst am Freitag das erste Mal das Training selber leiten.
Offiziell.
Genau, offiziell. Mittwoch und Donnerstag waren ja die Schotten dicht, da durfte ja keiner zugucken. Wer weiß, was da passiert ist. Letzte Woche ging es im Training vor allem um die Defensive. Also darum, die Defensive zu stabilisieren. Das hat Niklas Kreuzer auch nochmal gesagt. Worum geht es denn diese Woche? Was denkst du denn? Oder vielleicht wollen wir mal gucken, was die gerade so treiben.
Ja, gerade werden die Torhüter warm geschossen und die Mannschaft erwärmt sich, macht ein paar Stretching-Übungen unter der Anleitung von Athletiktrainer John Brandes. John Brandes ist es, genau, richtig. Ganz schön weit weg, musste ich kurz gucken. Nee. Ja, sehr gut. Ja, also ich glaube, die Mannschaft kann verteidigen. Sie haben halt nur zweimal nicht aufgepasst gegen Ulm. Mehr Chancen hatte Ulm ja nicht. Das Entscheidende wird sein, dass man das Spiel mit dem Ball verbessert, weil Viktoria Köln und die anderen Gegner natürlich auch den HFC analysieren und sie gemerkt haben, dass sie massive Probleme hatten im Spielaufbau, wenn man sie hoch anläuft, wenn man sie unter Druck setzt. Und da muss der Fokus drauf liegen, dass man da Lösungen findet. Ich habe gehört von Dieter Reit. Dieter Reit, mal bitte zum MDR. Ach, er telefoniert gerade. Das wollen wir ihm zugestehen. Weil er hat nämlich sozusagen alle Trainingseinheiten beobachtet in den letzten Tagen, hat ein paar Veränderungen festgestellt. Es wurde viel Wert auf Standards gelegt, hat er mir erzählt. Das erzähle ich halt. Ne? Es gibt neue Spielformen, die er ausgemacht hat. Einmal wurde das Training beendet. Die Hälfte der Mannschaft ist reingegangen. Die andere Hälfte ist draußen geblieben, hat nochmal Feinschliff bekommen unter Stefan Reisinger. Also er setzt natürlich andere Trainingsformen an. Ob das fruchtet, wird sich zeigen, Marius.
Okay, während Dieter Reit noch telefoniert, dann gehen wir weiter im Programm. Andere Personalien, nachdem wir jetzt viel über Stefan Reisinger und auch ein bisschen über das Rhetoristisch gesprochen haben. Thomas Sobotzik, der fällt gerade eher dadurch auf, dass man ihn nicht sieht, war bei der Vorstellung von Reisinger nicht dabei, tauchte auch in der Pressemitteilung nicht auf, was doch schon recht ungewöhnlich ist. Und auch beim Spiel gegen Ulm saß er nicht unten mit auf der Trainerbank, wie er das sonst immer gemacht hat, sondern war oben auf der Tribüne. Was ist da los?
Also offizielle Lesart, warum er auf der Tribüne saß, er hat mit Stefan Reisinger vereinbart, dass er sich das Spiel von oben anschaut, weil man einfach einen besseren Überblick hat und dann in der Halbzeit zu ihm geht und eben seine Eindrücke schildert. Nun ist es aber so, dass diese Aufgabe eigentlich immer Fabio Leutenecker übernommen hat. Der sitzt also eigentlich immer oben auf der Tribüne, saß auch schon neben mir, hat eine Telefonverbindung zu Co-Trainer Pinto damals gehabt und hat dann eben seine Eindrücke geschildert. Ja, deshalb ist das alles ein bisschen merkwürdig, aber wir halten es erstmal an die offizielle Lesart vom Verein. Er hat das Spiel von oben angeschaut und wir werden gucken, wo er gegen Ulm sitzt. Ich habe jetzt gehört, er hat auch Vertrag, weil das ja an der MZ aufkam, für die Regionalliga.
Ah, okay, spannend.
Ja. Genau, und das würde ja auch bedeuten, dass er sich also auch mit diesem Kader beschäftigen kann. Wir haben ja gehofft, dass er vielleicht runterkommt. Und guck mal, da oben ist er doch. Er steht an seinem Büro und telefoniert. Er
guckt aus dem Fenster und sieht uns schon.
Aus dem Fenster und sieht uns schon. Und macht jetzt die Gardine davor. Nein, war ein Spaß. Nein, wir gucken mal. Also wenn er noch kommt, dann fragen wir ihn natürlich.
Der Vertrag ist natürlich super spannend, weil einerseits ist klar, er ist jetzt Sportchef hier beim HFC, also Sportdirektor. Das heißt, er muss sich ja so oder so mit dem Kader für die nächste Saison schon beschäftigen. Das passiert ja nicht alles erst im Sommer. Auch, also deswegen ist das ja schon sein Beritt. Aber es ist ja dann trotzdem spannend, dass entgegen dem, was jetzt alle vermutet hatten, er dann in der Regionalliga eventuell nicht dabei sein könnte.
Aber das heißt ja nicht, dass er diesen Vertrag auch erfüllen darf. Er hat einen Vertrag, aber ich glaube schon, dass nochmal der Verwaltungsrat sich zusammensetzt mit dem Präsidium und genau überlegt, ob man mit ihm dann auch in die mögliche Regionalliga-Saison geht. Nachdem er auch mit in seiner Verantwortung stand, wenn es schief geht. Aber ich will jetzt in dieser Situation noch gar nicht so viel über den Abstieg reden, weil es ist ja noch alles drin.
Absolut. Und wir gucken mal, ob wir ihn heute noch kriegen, ob hier auch noch alles drin ist. Ansonsten gehen wir nämlich weiter zur nächsten Personalie und die ist alias Zazar.
Zazar.
Stefan, wir kriegen es nie hin. Aber ist auch nicht mehr lange. 6 Spiele noch. So lange ist er noch da. Denn jetzt steht nämlich auch offiziell fest, er wechselt zu Dynamo Dresden. Das, was eigentlich alle schon wussten, ist jetzt keine große Überraschung. Ich finde es trotzdem ein bisschen ungeschickt. Es ist jetzt veröffentlicht worden und alias Zazar war auch schon mit dem Dynamo Dresden-Trikot zu sehen in den sozialen Medien. Wie findest du das, dass man das jetzt schon gemacht hat, jetzt gerade in dieser heiklen Phase beim HFC?
Ich gucke gerade, ob er auch jetzt das Trikot noch anhat von Dynamo Dresden. Nein, es ist nur ein gelbes Leibchen, was er übergezogen hat. Ja. Dafür kann er nichts, es ist auch neongelb. Also, Spaß beiseite, ich finde es natürlich unglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er beteuert, und das glaube ich ihm auch, dass er noch alles für den HFC gibt, aber man hätte damit auch noch warten können nach der Saison und hätte es einfach so formlos per Pressemitteilung ohne Foto veröffentlichen können, weil er war dadurch nochmal in Dresden. Kann er machen, er hat ja Freizeit und kann die gestalten, wie er will, aber irgendwie wirkt es ein bisschen komisch, wenn man sich im Kopf schon so mit den anderen Dingen beschäftigt. Allerdings will ich es auch nicht überbewerten, weil ohne das Foto wissen wir ja auch nicht genau, ob er nicht schon im Kopf immer mal bei Dynamo Dresden ist, was ihm aber auch keiner vorwerfen würde. Ich glaube trotzdem, da bin ich mir relativ sicher, dass er im Training und im Spiel nach wie vor alles für den HFC geben wird.
Das hat er auch gesagt und er hat sich auch nochmal bei den HFC-Fans bedankt und man wird ihn jetzt aber sicherlich dann doch nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen in den nächsten Spielen. Da könnte der Unmut natürlich auch entsprechend groß werden. Dann lass uns mal zu einem anderen Thema übergehen, zu den Fans des HFC. Da waren die Hoffnungen vor dem Ulm-Spiel offensichtlich ja doch recht groß. Über 7000 waren da, obwohl das ein Sonntagabendspiel war, also Sonntag 19:30 jetzt nicht die beste Zeit, um ins Stadion zu kommen. Das ist dann doch schon bemerkenswert, oder wie siehst du das?
Das ist bemerkenswert. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ein neuer Trainer lockt natürlich immer. Da ist ein Interesse auf jeden Fall da. Und beim ersten Training, das er letzte Woche Freitag offiziell leiten durfte, waren auch so um die 40 Fans da. Und heute sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus Toni Lindenhahn. Also
gutes Dutzend.
Ja. Gutes Dutzend? Nee, 10 ist kein gutes Dutzend. Fast. Nicht mal ein Dutzend. Marius. Also 10 Fans sind da. Wir zählen Toni Lindenhahn mit. Und ja, ist ja auch gutes Wetter gewesen. Also ich finde es gar nicht so ungewöhnlich. Ich hätte fast noch mit mehr Zuschauern gerechnet.
Nach dem Spiel hat man dann aber was gesehen, was man, wie ich finde, in der Saison noch nicht so gesehen hat. Also sonst war es immer üblich, dass die Spieler gehen natürlich dann zu den Fans nochmal, ne, hinter das Tor, in die Kurve. Und dort wurde auch bei schlechteren Leistungen oder bei Niederlagen wurde den Spielern dann immer noch Mut zugesprochen. Und diesmal hatte ich ein bisschen das Gefühl, das Blatt dreht sich langsam so ein bisschen. Und so ein paar Fans, den hat man es auch gesehen, da waren auch schon so ein bisschen die Tränen im Auge.
Das stimmt, ja.
Also dass jetzt wirklich schon so ein bisschen Verzweiflung da war und dem Unmut dann auch schon so ein bisschen Luft gemacht wurde.
Ja, also Stimmung kippen ist vielleicht ein bisschen zu hart, weil die Unterstützung trotzdem da war. Ich glaube, die Fans, die realisieren einfach, dass der Abstieg näher rücken könnte. Und das ist eben für Menschen, deren Leben quasi ja sehr stark auch vom Verein, vom HFC bestimmt wird, die da viel Wert drauf legen, natürlich sehr, sehr emotional. Also ich finde das absolut verständlich, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie so, dass es gekippt ist, in dem Sinne, dass man die Mannschaft beschimpft und ausgepfiffen hätte. Es ist eher so eine Verzweiflung, weil man auch nicht genau weiß, man gibt auf den Rängen alles, man ist immer da, fährt zu jedem Auswärtsspiel in großer Anzahl und man sieht einfach, dass diese dritte Liga ihrem Herzensverein zu entrinnen droht.
Genau. Und ich bin auch gar nicht der Meinung, dass das unangebracht war, was dort passiert ist. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Also wir können auch noch mal schauen oder noch mal reinhören. Niklas Kreuzer hatte nach dem Spiel gegen Ulm sich auch noch mal dazu geäußert, als er gerade aus der Kurve kam. Und ja, da hören wir jetzt noch mal kurz rein, wie er darauf geantwortet hat.
Für die Jungs ist das ihr Leben. Die gehen, seit sie denken können, hier zu diesem Verein, unterstützen diesen Verein, unterstützen uns. Und wenn du dann keine Punkte einfährst, das ist ja Frust natürlich berechtigt.
Also das war das, was Niklas Kreuzer dazu gesagt hat. Und jetzt wollen wir natürlich mal mit den Fans direkt sprechen, die hier am Trainingsgelände sind. Und da haben wir uns jetzt mal so ein paar geschnappt.
Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5er Gruppe um HFC-Edelfan Andreas Heckel. Den spreche ich einfach mal an. Willkommen, wir sind hier live im Badkurvenversteher. Also wir zeichnen gerade auf, heute mal vom Trainingsplatz. So, was war gerade Gesprächsthema in eurer 5er Gruppe? Ging es um den Urlaub, ging es um den HFC, ging es um Frauen?
Um den Urlaub und das schöne Wetter natürlich. Nein, natürlich Quatsch. Nein, um die Situation, ja.
Wir haben gerade gesprochen und nochmal die Bilder uns vor Augen geführt nach dem Abpfiff gegen Ulm. Die Ultras teilweise mit Tränen in den Augen, weil sie, glaube ich, merken, dass da was ja, aus ihren Fingern zu entrinnen droht, trotz aller Anstrengungen. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja gut, ich habe das natürlich auch gesehen. Ich habe auf meiner Papenburg-Tribüne gesessen noch eine ganze Weile und habe das so, ja, so auf mich wirken lassen. Und war natürlich auch ja, fast schon Traurigkeit dabei, ja.
Aber ich habe... Oder wir haben mit vielen gesprochen, die sagen, die Zuversicht ist nach wie vor da. Wie sieht es bei dir aus? Erstmal kurz dein Name.
Klaus, mein Name. Also ich bin auch der Meinung, theoretisch ist es noch möglich, aber ob es praktisch was wird, ist eine zweite Frage. Da spielen ja andere Faktoren noch mit. Zumindest haben wir es alleine nicht mehr in
der
Hand.
Nun hat der HFC den Trainer gewechselt. Wie sehen Sie Stefan Reisinger? Sind Sie auch bei vielen Spielen dabei?
Ja, das ist vielleicht letzter Strohhalm gewesen, aber bis jetzt hat es ja noch nichts gebracht. Und die Art und Weise, wie er letztes Mal spielen lassen hat, war fast das gleiche wie unter Rissisch, meiner Meinung nach.
Das heißt, im Umkehrschluss, es müsste ein bisschen mehr die Offensive gesucht werden, das Tore schießen und sich nicht eben hinten versuchen einzuigeln und die Null zu halten?
Ja, genauso. Beste Angriff ist, oder beste Dings ist immer der Angriff. Ich sage lieber jedes Spiel 9-8 gewinnen. Schade um die 8 Tore, aber zum Schluss bist du Meister.
Ist das hier der Korn der Runde? Jetzt frage ich dich nochmal, Andreas.
Achso,
also die Offensive mehr zu suchen, sagt gerade Klaus, das wäre vielleicht ein Mittel, was natürlich auch nicht so leicht war, sicherlich gegen Ulm, aber trotzdem, was ist jetzt wichtig gegen Köln?
Nein, Offensive, natürlich, das muss nach vorne gehen. Es müssen Tore her und nur mit Toren holt man auch die Punkte. Man muss auch mal den Arsch in der Hose haben, als 20 Meter eben mal aufs Tor zu hämmern. Fertig. Und das passiert eben, oder passierte wochenlang gar nicht.
Du noch eine Frage, Marius?
Na gut, wir hatten uns so ein bisschen vorgenommen, das Thema Regionalliga nicht so groß aufzumachen. Aber was würde das denn bedeuten, wenn es jetzt wirklich passieren würde, dass der HFC nach 12 Jahren dann doch wieder runtergeht, so für das Fanherz?
Ja, eigentlich gar nicht vorstellbar. Jetzt sieht man eigentlich, was so diese dritte Liga wert war, all die vielen Jahre. Ne? Also ich mag mir das nicht vorstellen, im Konkurrenzkampf mit ja, Lok Leipzig, Chemie Leipzig, BFC, Erfurt, Jena, Chemnitz,
Zwickau,
Cottbus
vielleicht noch.
Ja, das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil dann befürchte ich, dass über Jahre hinweg der Profifußball hier Geschichte in Halle ist.
Das ist eine klare Aussage und ich glaube, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, denn den nächsten direkten Aufstieg aus der Regionalliga Nordost wird es erst 2027 geben. Erstmal danke, Andreas. Würdest du auch in der Regionalliga-Training schauen?
Wenn es möglich ist. Ich bin ja nicht so oft hier, aber ja, da gucke ich halt auch vorbei, na klar.
Alles klar, danke erstmal. Genau. Wir machen weiter, Marius, im Programm und gucken jetzt nochmal auf Köln, würde ich sagen. Aber mit einem Auge vorher nochmal auf den Trainingsplatz. Deine Analyse.
Meine Analyse, was hier gerade passiert, und das sieht jetzt schon langsam so ein bisschen nach Trainingsspiel aus, oder?
Genau, also... Es gibt zwei Teams, die einen haben jetzt weiße Leibchen, die anderen sind komplett in Rot und machen jetzt ein Trainingsspielchen. Deshalb können wir aufs nächste Spielchen schauen.
Genau, und das wird das sein gegen Viktoria Köln. Das erste der 6 Endspiele für den HFC in der dritten Liga. Viktoria Köln wird der Gegner sein, wir haben es gesagt, am Samstag 14 Uhr auswärts. Kannst du dich noch an das Hinspiel erinnern, Stefan?
Ja, ich habe vorhin schon das Ergebnis verkündet. Damals 2-0. Für mich der Satz des Abends, beziehungsweise der Zuruf des Abends, schieß doch. Damals die Ansage an Erik Berko, der immer noch so ein bisschen unter seiner Form läuft und er schoss damals ein Tor, genau wie Eitschberger, war ein tolles Spektakel und alle dachten, das ist auch so ein bisschen die Wende, ich auch, aber war es dann doch nicht, leider.
Ja, und der HFC hatte gefühlt auch so ein bisschen das nötige Glück dann, ne? Also die beiden Schüsse, die sind dann auch mit ein bisschen Glück reingegangen. Berko hatte sich selber angeschossen, Eichberger hatte auch ein bisschen Glück, hat sich aber auch einfach mal was getraut. Und das ist ja eben das, was der Andreas gerade auch gesagt hat. Spieler sollen sich wieder was trauen. Also wird es dann darauf ankommen wahrscheinlich.
Das denke ich auf jeden Fall, denn Viktoria Köln ist nicht unschlagbar. Du hast die Statistik wie jedes Mal hervorragend herausgearbeitet.
Ne, Viktoria Köln, also ich wollte eigentlich noch auf was anderes eingehen.
Ach so.
Die haben 42 Punkte schon auf dem Konto. Haben den Klassenerhalt also, naja, so mehr oder weniger eigentlich auch schon fast sicher. Da könnte man denken, dass die vielleicht nicht mehr bis in die Haarspitzen motiviert sind. Meinst du, es könnte ein Vorteil für den HFC sein, dass die vielleicht sich schon so in Sicherheit wiegen
können? Das glaube ich nicht. Also ich würde als Olaf Janssen, als Kölner Trainer sagen, wir können heute den Klassenerhalt wirklich auch rechnerisch fix machen, okay, zu 99%. Dann können wir 45 Punkte einholen und der spielt ja auch sozusagen für seine Zukunft. Also klar sind sie viele Verletzte, aber das ist nicht der Anspruch von Viktoria Köln, da bis zum Ende, um den Klassenerhalt mitzuspielen.
Dann lass uns gucken auf das, was du gerade schon gesagt hast. Viktoria Köln ist nicht unschlagbar, hat aus den letzten 4 Spielen auch nur 1 gewonnen. Und das war gegen Lübeck, also auch gegen eine Mannschaft, die man wirklich gerade schlagen kann. Was machen wir damit, mit der Info?
Wir sehen das als positiv an, aus Sicht des HFC. Und du wirst mich gleich nach meinem Tipp fragen. Ich sage jetzt mal, defensiv ein 1:0 wird es für Halle. Tor Baumann, also ganz klassisch.
Okay, und eine Sache haben wir noch in diesem Spiel gegen Viktoria Köln. Da können wir auch mal wieder was Positives aufmachen, denn es wird nämlich ein ganz besonderes Spiel für Niklas Landgraf.
Stimmt, er wird Toni Lindenhahn als Rekordspieler beim HFC ablösen. Wo ist Toni eigentlich? Da könnten wir nochmal dazu fragen. Ach, er ist reingegangen, ja. Komm, wir gehen auch mit rein. Toni, sorry, eine Frage haben wir vergessen. Niklas Landgraf wird dich ja höchstwahrscheinlich ablösen als Rekordspieler des HFC. Gehört ja an Schwitzkasten. Ist eigentlich eine Frechheit, oder? So eine Legende wie dich abzulösen.
Ach, Gottes Willen. Landi ist ein super Typ und er hat es ja auch verdient. Und er hat Glück gehabt, dass er halt verletzungsfrei bis dato geblieben ist. Das war ja mein Nachteil. Deswegen hat er sich das auch verdient. Aber ich glaube, insgesamt auf die Spiele zwecks Jugend und Co. wird er nicht vorbeikommen.
Stimmt, sehr gut nachrecherchiert.
Ja, nicht schlimm. Nicht schlimm. Wenn irgendwas ist, ruft er mich an.
Das machen wir. So, oh, John Brandes hat die Leistungsdaten.
Geh immer.
Wie immer, ja. Aber Sie dürfen nicht drauf gucken, oder?
Natürlich nicht.
Okay, alles klar. Danke erstmal. Okay. So, Marius, dann du jetzt mit dem Abgesang.
Na genau, dann sind wir durch mit unserer besonderen Folge. Ich hoffe, es war für euch auch in gewisser Weise besonders heute, dass wir mal hier beim Training mit dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wollen wir noch was mitnehmen?
Na, wir würden sagen, dass Helga Nofke nochmal ein Gruß an alle HFC-Fans. Du bist hier gefühlt eine Institution, hast dir es sehr bequem gemacht, einen Sessel. Also, wie geht's aus gegen Köln?
Na, ich kann nur sagen, mit Sieg. Wir müssen siegen. Es ist nichts anderes möglich. Und das hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass ich mit dabei sein kann und dann die Mannschaft mit unterstützen und dass auch recht viele Fans kommen und auch unsere Mannschaft unterstützen, trotz der prekären Lage im Moment. Aber wir werden das schon schaffen.
Alles klar. Schönes Schlusswort. Dann war es das von meiner Seite. Vielen Dank. Eine Sache noch. Dieter Reit, guck mal. Ich habe ihn vorhin zitiert. Er beobachtet alle Trainingseinheiten. Sorry, dass ich nochmal reingrätschen muss. Er ist auch ein HFC-Kiebitz der ersten Stunde. Er gehört nochmal ganz kurz rein in den Bartkurvenversteher, den er hoffentlich abonniert hat.
Jawohl, selbstverständlich. Verfolge ich immer.
Sehr gut. So, wir haben gerade von Helga nochmal gesagt, wir müssen gewinnen. Sie ist positiv. Du als Kiebitz, sag uns nochmal ganz kurz, was ist ganz prägnant die größte Änderung zwischen Ristic und Reisinger in den letzten Tagen gewesen im Training?
Na, in der ersten Woche hat man es noch nicht so bemerkt, aber ab der zweiten Woche jetzt ist es intensiver. Die Trainingseinheiten sind mehr und länger und es werden andere Elemente geübt, muss ich mal sagen. Ob das nun besser ist, das werden wir sehen, ja. Ja.
Alles klar, dann vielen Dank, Dieter. Ja, ja. Und jetzt bist du dabei, wie Marius nochmal zum Abschied sagt.
Genau, hinten raus die bekannten Worte an euch. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne noch in der ARD-Audiothek, bei Apple, bei Spotify und bei fast allen anderen Anbietern. Da sind wir zu finden. Natürlich auch auf der MDR-Website im Sport. Außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt auch Bartkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gern beitreten und mit uns diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt optimistisch und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Danke, Stefan.
Gerne. Ciao, ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.